Es gibt bereits gesetzliche Rahmen, die sich damit beschäftigen. Also das EU-Gaspaket hat ja auch Stilllegungspläne jetzt mit eingeschrieben, aber das tritt vielleicht Mitte des Jahres in Kraft. Dann wird die nationalen Regelungen müssen danach ziehen. In der kommunalen Wärmeplanung ist es ja auch noch nicht mit drin, was ich sehr schade fand. Ich habe da eigentlich darauf gehofft, dass zumindest dort, wo man sagt, es ist ein Wärmenetzgebiet, man dann auch die Stilllegung der Gasnetze, wenn die dort vorhanden sind, mitdenkt. Und ich denke, es ist eigentlich ziemlich fatal, wenn wir jetzt noch nicht die Bevölkerung mitnehmen, weil letzten Endes müssen die ja auch vorbereitet sein. Und es ist ganz wichtig, denke ich auch, dass man da sagt, okay, es geht nicht darum, plötzlich den Gashahn abzudrehen und dann steht man ohne eine Versorgung da, sondern man möchte das langfristig angehen, dass man Stück für Stück eben stilllegt, weil man verhindern möchte, dass extrem hohe Netzentgelte fällig werden.
Plop.
Plop.
Oha. Ich muss aber aufpassen, dass ich raussprudel, ey.
Willkommen beim N-Power Podcast. Mein Name ist Julius Wesche und ich bin Co-Host vom N-Power Podcast zusammen mit Markus Fritz, den ihr gleich in der Folge auch hören werdet. Heute geht es um Erdgas. Ich habe mal nachgeguckt, die Bundesnetzagentur sagt, dass wir 2021 ca. 1000 Terawattstunden Gas in Deutschland verbraucht haben. Und 2022 waren es nur noch 850 Terawattstunden und 2023 waren es nur noch 810. Also eine substanzielle Reduktion, wie ihr also seht. Und natürlich hat das auch was mit dem Ukraine-Konflikt zu tun. Aber wir sehen, da geht es auf jeden Fall nach unten und der Bedarf geht runter. Aktuell ist es so, dass wir in Deutschland mehr als die Hälfte des Gases nutzen in der Industrie. Und trotzdem ist es so, dass ein Drittel des Gases zur Heizung von Gebäuden benutzt wird. Und das wird immer weniger, natürlich, weil die Preise waren hoch. Und es ist so, dass wir eigentlich in einer All-Electric-Welt in der Zukunft leben werden. Und deswegen die Frage, wie geht es jetzt eigentlich weiter mit dem Gas und mit den Gasnetzen? Und deswegen ist der Name der heutigen Folge Stilllegung der Gasnetze jetzt? Fragezeichen, die Rolle der Gasnetze im Energiesystem der Zukunft in Deutschland. Und das ist die Folge 112. Und es ist ungefähr oder fast 100 Folgen her, dass wir das letzte Mal was über Erdgas gemacht haben. Damals nämlich Folge 17 zu Erdgas ist es die Brücke der Energiewende. Und das war mit unserem Kollegen am Fraunhofer Easy, Jakob Wachsmuth. Aber heute ist Jakob nicht dabei. Nein, wir haben eine wunderbare Gästin dabei. Und zwar ist sie auch Forscherin. Sie ist Forscherin an der Fraunhofer Einrichtung für Energieinfrastrukturen und Geothermie. Und sie hat genau zu diesem Thema Gasnetze promoviert. Und zwar spezifisch zur Rolle der Gasverteilernetze im Energiesystem der Zukunft in Deutschland. Und sie hat gerade im letzten Dezember ihre Doktorarbeit tatsächlich auch verteidigt. Deswegen willkommen im Podcast, liebe Dr. Stella Oberle. Hi.
Hi, hallo.
Schön, dass du dabei bist. Stella, erzähl uns mal, was ist denn spannend an Gasnetzen und wie bist du dazu gekommen, vor ungefähr 4 Jahren dich dafür zu entscheiden, dass du dich jetzt 4 Jahre lang mit Gasnetzen auseinandersetzen möchtest?
Tatsächlich war am Anfang der Fokus gar nicht die Gasnetze. Das hat sich so im Verlauf der Promotion dann ergeben. Ich fand am Anfang spannend, einfach die Infrastruktur zu betrachten, die quasi die Energieträger zu den Endnutzern führt. Also ich wollte mich nicht auf die Erzeugungsseite konzentrieren oder die Verbrauchsseite, sondern das dazwischen. Und dann kann man eben recht auf diesen Punkt Sektorenkopplung, dass man eben Wärme, Strom und Gasnetze gemeinsam betrachten muss. Und dann wurde recht schnell deutlich, okay, Strom- und Wärmenetzseitig, da sieht die Zukunft recht gut aus. Tendenziell steigt eben die Nachfrage. Und bei Gas war das alles noch sehr ungewiss. Und gerade als ich 2018, 19 dann angefangen habe, da war zum Beispiel das Thema Stilllegung noch ein Wort, das man eher nicht in den Mund nehmen durfte. Und das hat sich jetzt tatsächlich deutlich geändert.
Wunderbar, genau. Wir werden gleich nochmal drüber sprechen, was das eigentlich bedeutet, Gasnetze zurückzubauen, stillzulegen. Was sind die kleinen, aber feinen Unterschiede? Aber natürlich wie immer ein paar Entweder-Oder-Fragen und heute von Markus.
Genau, Stella auch. Schön, dass du da bist. Ich finde es toll, wir haben ja gerade eben schon gesagt, dass wir beide am gleichen Tag am Fraunhofer Easy angefangen haben zu arbeiten. Damals haben wir uns damals im Keller noch kennengelernt hier am Fraunhofer Easy. Du bist dann ja nach ein paar Jahren ans Fraunhofer IEG gewechselt und bist da jetzt mit deinem Thema weiter unterwegs. Deswegen die allererste Frage, Karlsruhe oder Cottbus? Weil das Fraunhofer IEG hat ja eigentlich den Standort in Cottbus, aber du bist ja noch in Karlsruhe.
Ja, genau. Ich bin in Karlsruhe. Ich komme aus der Nähe von Karlsruhe. Deswegen ist die Frage recht einfach. Eigentlich, mein Herz schlägt für Karlsruhe. Aber Cottbus kann tatsächlich auch ganz schön sein. Aber okay. Eher als ab und an zu suchen.
Wir hatten ja jetzt, also hier in Karlsruhe auf jeden Fall am Wochenende so die richtig ersten richtig warmen Tage. Deswegen die Frage an dich, lieber Eis am Stiel oder Eis in Kugelform?
Eis in Kugelform. Ganz klar.
Bin ich auch ein Fan von, auf jeden Fall, kann ich dir zustimmen. Dann die nächste Frage, lieber Fahrrad oder Motorrad? Weil ich weiß, dass du ja auch im Motorrad ein bisschen unterwegs warst ab und zu.
Tatsächlich, ja, aber in letzter Zeit eher weniger. Zum einen fehlt die Zeit und das Motorrad ist eher ein gemeinsames Familienmotorrad, also ist hier auch nicht mit mir in Karlsruhe. Und in Karlsruhe macht es einfach auch viel Spaß, mit dem Fahrrad zu fahren.
Cool. Und als letzte Frage, du hast ja schon so ein bisschen anklingen lassen, dass das Wort 2018 noch nicht in den Mund genommen werden durfte. Aber jetzt die Frage, Gasnetze stilllegen oder rückbauen?
Oh, das ist eine schwierige Frage. Die wissenschaftlich korrekte wäre, es kommt aufs Netz an. Wenn man aber Nachhaltigkeitsgesichtspunkte mit einbezieht, würde ich sagen, muss langfristig schon auch der Rückbau angesetzt werden. Aber ist vielleicht nicht die erste Maßnahme.
Und für alle, die sich jetzt fragen, was denn jetzt der Unterschied ist zwischen Stilllegung und Rückbau, da werden wir später nochmal drüber reden, aber Stilllegung im Großen und Ganzen bedeutet eben, dass dann einfach das Gasnetz nicht mehr genutzt wird und Rückbau, dass tatsächlich dann die Rohre auch wieder aus dem Boden rausgenommen werden. Aber Stella, wir möchten jetzt mal anfangen, so grundsätzlich über das ganze Thema zu reden. Deswegen kannst du uns so eine Einführung geben, wie ist denn die Gasinfrastruktur in Deutschland denn grundsätzlich aufgebaut? Also wie funktioniert das denn mit dem Gasnetz in Deutschland aktuell?
Genau, also wir haben in Deutschland zwei quasi Netzebenen. Die sind zum einen in Druckstufen aufgeteilt, aber haben auch noch andere Eigenschaften. Das eine ist eben das Gastransportnetz. Da geht es vor allem darum, Gas über die Ländergrenzen hinweg zu transportieren. Das sind auch eher in den Hochdruckebenen dann die Leitungen. Und dann haben wir zusätzlich noch das Gasverteilnetz. Das ist wesentlich größer. Also beim Gastransportnetz sind wir so bei 40.000 Kilometer, beim Gasverteilnetz eher bei 550.000 Kilometern. Genau, und das Gasverteilnetz erstreckt sich tatsächlich über alle Druckstufen hinweg, deswegen kann man da auch nicht ganz klar unterscheiden, okay, wenn jetzt jemand eine gewisse Menge verbraucht, wie die energieintensive Industrie, dass die dann auf jeden Fall beim Gastransportnetz liegen, das kann man tatsächlich gar nicht so leicht einfach von der Druckebene ab eben drauf schließen, weil tatsächlich auch zum Beispiel Gaskraftwerke am Verteilnetz angeschlossen sind.
Und sag mal, wo, wenn du sagst, wir haben diese Verteilnetze, wir haben die Übertragungsnetze, wo kommt denn das Gas eigentlich in Deutschland her? Aus welchen Ländern wird es denn bei uns eigentlich importiert?
Genau, also es kommt viel eben ursprünglich viel aus Russland. Das ändert sich jetzt. Es kommt auch viel eben über andere Wege. Norwegen ist zum Beispiel auch einer der Hauptpunkte. Aber da geht es eben Stück für Stück auch zurück. Deswegen gibt es jetzt auch die H&L-Gas-Umstellung im Norden von Deutschland.
Ja. Magst du das kurz noch erklären?
Gerne, genau. Also H&L-Gas ist eben die Gasqualität und letzten Endes auch der Brennwert. Ich muss sagen, ich bin da jetzt aber auch technisch nicht die total detailliert drin. Genau, aber was eben da das Schöne ist, dass man da schon im Norden von Deutschland Stück für Stück die Gebäude, also ändern muss. Also man muss an jedem Gasheizkessel gewisse Ventile wechseln, sodass die eben das H-Gas vertragen, weil das L-Gas jetzt eben langsam weniger wird und dann eben das H-Gas verwendet wird. Und man vergleicht es eben gerne auch mit der Umstellung für Wasserstoff, weil man da ja auch an jedem Gasboiler dann etwas ändern muss, beziehungsweise eigentlich auch die komplette Gasheizung ändern sollte. Und da kann man das eben oft auch als Grundlage nehmen für die Transformation, für den Zeitbedarf. Aber das läuft schon über 10 Jahre hinweg. Also es ist ein langer Wechsel in einem kleinen Bereich von Deutschland.
Ja, wird ja in anderen Bereichen auch auf jeden Fall noch herausfordernd. Aber du hast es gerade schon so ein bisschen angesprochen, da wird jetzt schon umgebaut. Aber kannst du noch mal so ein bisschen grundsätzlicher einordnen, warum denn jetzt das Thema wieder auf dem Tisch liegt? Oder war das überhaupt mal weg? Aber warum beschäftigt man sich denn eigentlich mit dem Thema jetzt Gasinfrastruktur, Rückbau, Stilllegung, was auch immer?
Also so wirklich, dass man sich mit dem Thema beschäftigt hat, war eigentlich vor allem in 2022 dann Realität geworden, oder vielleicht auch 2021. Wir haben 2021 auch eine Umfrage durchgeführt mit Netzbetrieben, die tatsächlich gesagt haben, jetzt haben sie so langsam erkannt, dass man es ernst nimmt mit den Zielen, mit den Klimaschutzzielen. Und vorher war es immer so, ja, da werden so Ziele festgelegt, aber vielleicht kommt es ja doch nicht. Und dann eben in 2022 mit Ukraine-Krieg, die Energiepreiskrise, da wurde dann immer stärker auch darüber gesprochen, wie gehen wir denn um mit der Ressource Gas? Eben Großteil kommt aus Russland oder kam aus Russland. Deswegen musste man dann sich jetzt schon Alternativen überlegen und man kam eben zum ersten Mal auch so auf diesen Punkt, okay, wir wollen eigentlich ja langfristig aus Erdgas aussteigen und müssen uns dann auch überlegen, wie wir das tun. Und die Bundesnetzagentur hat tatsächlich 2022 einen Beschluss gefasst, in dem sie sagen, okay, bisher war die Regulierung auf eine unendliche Nutzung des Gasnetzes ausgelegt und jetzt passt das aber nicht mehr zu den Realitäten, zu unserer aktuellen Situation, sodass sie die Nutzungsdauern von Gasleitungen angepasst haben oder grundsätzlich von Netzkomponenten, also dass man die quasi flexibel die Nutzungsdauern festlegen kann. Und das ist erstmal optional und erstmal nur für neue Anlagen, aber es ist eben ein erster Schritt, um da den Netzbetrieben Flexibilität zu geben.
Kannst du das nochmal kurz sagen mit der Bedeutung von dieser Dauer von den Netzen? Also was bedeutet das, dass die quasi für unendlich lange hätten betreiben werden können? Also es ist ja technisch so, dass man auf jeden Fall irgendwie warten muss. Und aber also was hatte das für eine Bedeutung da dafür? Also wie hat man sich das vorzustellen?
Genau, also es geht hier vor allem um kalkulatorische Netznutzungsdauern. Also wir sind eben bei Gasnetzen im regulierten Bereich, weil es natürliche Monopole sind. Wir werden in einem Straßenzug eben nur eine Leitung und einen Netzbetrieb haben. Das heißt, die Netznutzer können nicht frei wählen, wer sie da versorgt. Und da schaut eben die Regulierungsbehörde drauf, dass nicht extrem hohe Netzentgelte erhoben werden. Und ein Parameter davon ist eben, dass die Dauern, über die abgeschrieben wird, also die Nutzungsdauern, die kalkulatorischen, vorgeschrieben sind. Und die waren bisher bei zwischen 45 und 65 Jahren. Und bedenkt, wir sind ja jetzt ein bisschen mehr wie 20 Jahren bis 2045. Das heißt, alles, was jetzt eigentlich gerade angeschafft wird, ist da auch noch in der Erde und ist eben noch nicht abgeschrieben. Und das heißt, dass sie halt noch nicht über Netzentgelte finanziert wurden. Und wenn wir dann bis dahin wirklich aus dem Erdgas aussteigen und vielleicht auch dann aus den Leitungen, dann haben wir da Riesenverluste.
Ich habe nochmal was nachgeguckt, kurz L-Gas und H-Gas. Einfach um das nochmal nachzureichen. Und zwar ist es so, dass die Umstellung, genau wie du gesagt hast, Stella, von L-Gas auf H-Gas passiert. L-Gas steht für Low Calorific Gas mit niedrigem Brennwert und es stammt hauptsächlich aus den Niederlanden. Und deswegen die Bundesländer, die um die Niederlande rumliegen, bei denen wurde dann hauptsächlich das L-Gas genutzt. Also es ist Niedersachsen, Teil von Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz. Und dadurch, dass jetzt in den Niederlanden immer weniger Gas gefördert wird, weil es dort ja Herausforderungen zum Beispiel auch beim Groningen-Feld mit einstürzenden Gebäuden gab und Sinkholes, ist es so, dass jetzt eben alles umgestellt wird auf H-Gas. Und H-Gas ist High Calorific Gas und alles, was aus Niederlanden kommt, alles, was aus Norwegen kommt, alles, was aus Russland kommt und jetzt auch über die Terminals kommt, das ist alles H-Gas, High Calorific Gas. Und genau, dann wird das eben jetzt, wie sagt man, harmonisiert. Genau.
Wir waren ja jetzt gerade ein bisschen Thema bei den Abschreibungen und sowas und ich glaube, das ist ja auch ein spannender Punkt. Hast du ein Gefühl dafür, wie viel da jetzt noch investiert wird auch in dieses Gasnetz? Und ist es so, dass die BetreiberInnen von den Netzen sagen, wir bauen das noch aus, weil so wie du gesagt hast, Abschreibedauer, wenn die, sag ich mal, 30, 40 Jahre, 20 Jahre, dann soll eigentlich aus Gas ausgestiegen werden, das passt ja nicht so ganz zusammen. Also passiert da noch was? Und da wurde ja jetzt sicher, bis die letzten Jahre wurde ja sicherlich noch auch investiert in die Gasnetze. Also wie ist denn da aktuell der Stand?
Ja, tatsächlich wurden in den letzten Jahren immer noch eher so in Höhe von 1 Milliarde pro Jahr in das Gasverteilnetz investiert und entsprechend auch noch Erneuerungen durchgeführt, einen Ausbau. Letzten Endes liegt es auch daran, dass die Netzbetriebe da nicht frei wählen können und sagen können, nö, wir bauen nicht mehr aus. Wenn da jemand kommt und sagt, sie möchten Erdgas, dann können sie natürlich unter bestimmten Umständen schon, auch heutzutage schon sagen, das ist nicht wirtschaftlich. Aber letzten Endes müssen sie anschließen. Es gibt eine Netzzugangsregelung. Und wenn jetzt eben eine Stadt entscheidet, wir möchten hier ein Neubaugebiet noch mit Erdgas ausstatten, dann sind da auch recht die Hände gebunden und sie müssen versorgen. Ja.
Und jetzt ist ja bestimmt so, dass wenn neue Neubaugebiete ausgewiesen werden. Du hast ja dieses Wort gerade genutzt, Ausweisung, dass das ja auch nicht von heute auf morgen passiert. Sind wir da jetzt noch in Prozessen, die auch vor dem Ukraine-Konflikt angestoßen wurden und dass die jetzt im Ausbau sind und dass deswegen das Gasnetz noch da ausgebaut wird? Oder sind wir da eigentlich schon drüber? Und ist, wenn wir jetzt noch über einen Ausbau sprechen in lokalen geografischen Bereichen, dass das eigentlich dann Projekte sind, die nach dem Ukraine-Konfliktbeginn angeschoben wurden? Wo sind wir da gerade?
Also ich glaube schon, dass es sich da eher eben um auch noch vor Ukraine-Krieg Planungen handelt, was einfach auch über lange Zeitraume ja so eine Erschließung geht. Was ich auch spannend fand, man sieht tatsächlich bei der Bundesnetzagentur im Monitoringbericht, dass die Netzlängen in 2021 und auch 2022 zurückgingen und vorher eben eher kontinuierlich gestiegen sind. Also auch da ist ein Trend ersichtlich. Genau, mal schauen, wie es weitergeht.
Was meinst du mit Netzlängen?
Also rein die Kilometeranzahl von der Summe an Gasverteilnetzen, die wir in Deutschland haben. Also seit 2020 waren wir bei 555.000 und jetzt sind wir nur noch bei 527.000 Kilometern.
Genau, und es ist ja auch tatsächlich so, dass wir in den Neubaugebieten oder beziehungsweise im Neubau aktuell in Deutschland ja auch noch 30% Gasheizungen verbauen. Also ich finde es ja auch ein bisschen verrückt, dass immer noch so viele Gasheizungen eigentlich gebaut werden. Aber wahrscheinlich kommt das eben daher, dass dann die Planungen noch ein paar Jahre älter sind vielleicht. Und gerade wie du sagst, dann diese, ja, dass wenn die Leute das wollen, dass es dann eben auch gemacht wird. Aber wahrscheinlich stellt es ja dann auch eben gerade Gasnetz, könnte ich mir vorstellen, Betreiber dann vor Herausforderungen eben mit dieser Abschreibung.
Ja, genau. Es bindet eben sehr lange Kapital, Kapital, das sie nicht anderweitig verwenden können. Genau, und wenn man eben jetzt plötzlich sagt, okay, das Gasnetz ist jetzt endlich, dann müssen die natürlich auch reagieren können. Und aktuell, also bis vor diesem Beschluss der Bundesnetzagentur, konnten sie eigentlich darauf gar nicht wirklich reagieren.
Und gibt es denn eigentlich noch irgendwelche Use Cases in Deutschland, wo es tatsächlich sinnvoll wäre, die mit Gas zu betreiben, also wenn wir uns den Gebäude, also Wärmeversorgung in Gebäuden anschauen, oder sind wir tatsächlich mittlerweile bei einem Status quo, wo es tatsächlich einfach nicht mehr so viele finanzielle Unterstützung gibt und deswegen ist auch eigentlich nicht mehr finanziell attraktiv ist, in allen Arten von Gebäuden noch mit Gas zu heizen. Weil ich kann mir ja schon vorstellen, dass es auch unterschiedliche Wirtschaftlichkeitsberechnungen gibt, sei es jetzt, ob du jetzt ein Einzelhaus hast alleine, was gerade neu gebaut wird, oder ob du eben in einem Mehrfamilienhaus etc. wohnst. Da gibt es ja verschiedene Arten von Gebäuden. Kannst du da nochmal sagen, wo sind wir da eigentlich preismäßig und gibt es irgendwo noch einen Use Case, bei dem Gasnutzung tatsächlich attraktiv ist?
letzten Endes soll halt langfristig da kein Erdgas mehr durchfließen. Also wenn, dann wären wir ja bei synthetischem Methan oder eben Wasserstoff. Wasserstoff ist tatsächlich noch ein Thema, wo noch sehr stark auch von verschiedenen Interessensgruppen gepusht wird. Ich würde mich jetzt auch nicht hinstellen und sagen, das gibt's auf gar keinen Fall. Ich würde aber schon sagen, gerade im Wärmebereich ist es, wenn, dann eine absolute Nische. Es ist halt ein sehr heterogener Sektor. Wir haben sehr viele unterschiedliche Gebäudestrukturen, sehr unterschiedliche Altersstrukturen und auch die Akteuren sind ja sehr unterschiedlich von den monetären Möglichkeiten, die sie haben. Aber letzten Endes haben wir da auch sehr viele Alternativen, die langfristig wahrscheinlich auch günstiger sein werden, gerade wenn wir dann grünen Wasserstoff durch die Leitung führen möchten oder also synthetisches Methan. Wir haben das tatsächlich auch mal als Vergleich untersucht. Also wir haben quasi ein Gebäude uns angeschaut und mit dem gleichen Wärmebedarf. Und wenn wir quasi es mit einer Wärmepumpe betreiben würden, mit einem durchschnittlichen Kopf von eben 3, dann hätte man eben quasi einen Anteil von erneuerbarer Energie. Wenn man das Ganze mit synthetischem Methan betreibt, für die gleiche Wärme, bräuchten wir das Fünffache an erneuerbaren Energien und bei Wasserstoff das Vierfache. Und gerade jetzt bei synthetischem Methan wäre vielleicht noch der Vorteil, dass man sagt, okay, die Infrastruktur muss nicht geändert werden, die Gasheizungen bleiben gleich. Aber es wird ja trotzdem sehr teuer, rein wenn man die Produktionskette anschaut. Und bei Wasserstoff müsste man zusätzlich ja auch die Infrastruktur umwandeln, man müsste die Gasheizungen ändern. Also das sind schon auch noch größere Aufwendungen dahinter.
Und gerade bei den Heizungen ist es ja auch so, dass ich finde, manchmal vergisst man auch, dass auch die Gasheizung ja nicht ewig läuft. Also selbst wenn man jetzt einen Gaskessel im Prinzip im Gebäude hat und der ist vielleicht schon 15 Jahre alt, dann läuft er ja noch, weiß nicht, 10 Jahre und dann muss der auch ausgewechselt werden. Und wenn man dann wieder investiert, dann hat man ja die Chance im Prinzip, was anderes zu machen oder umzustellen. Also genau, dass das ewig lang weiterläuft, ist ja jetzt sowieso nicht gegeben. Aber Julius, du wolltest noch was.
Wenn man, Stella, wenn man bei dir auf deine Publikation klickt, dann sieht man, dass ihr 2021 eine Studie gemacht habt, die du, glaube ich, eben auch schon implizit angesprochen hast, bei der ihr mehr als 1000 Firmen befragt habt. Ich glaube, es waren hauptsächlich Verteiler, Netzbetreiber und Stadtwerke. Um da einfach zu verstehen, wie da die Lage bei denen eigentlich ist. Magst du da vielleicht noch ein bisschen drauf eingehen? Was habt ihr denn da gelernt und wie aus den Meetings, die du jetzt vielleicht mit den ganzen Netzbetreibern auch hast, durch deine täglichen Projekte, kannst du uns ein bisschen beschreiben, wie so die Situation aussieht? Weil ich könnte mir vorstellen, du hast ja gesagt, 2018 hat noch keiner drüber gesprochen und auf einmal ist dieses Wort Stilllegung jetzt überall. Wie geht's denn denen? Haben die Alternativen? Wissen die, wo es hingeht? Haben die Strategien? Oder sind die gerade mit dem Brett vor dem Kopf und wissen gar nicht, wo sie eigentlich in den nächsten 5, 6, 7, 10, 20 Jahren ihren Revenue herbekommen sollen?
Ja, also ich hatte schon den Eindruck, dass es eher eine Verunsicherung gibt. Wenn es um die Zukunft eben der Gasnetze geht, ist es da wirklich eine Investitionssicherheit noch gegeben? Und oft kam da wirklich auch die Antwort, ja, wir investieren aktuell wirklich nur in das Nötigste. Also dort, wo wirklich eben Erneuerungen durchgeführt werden müssen, wenn man eben unbedingt ausbauen muss, weil es eben der gesetzliche Rahmen vorschreibt, dann wird das getan. Aber ansonsten versucht man eben möglichst wenig Geld in die Hand zu nehmen für das Gasverteilnetz. Genau, die Studie war tatsächlich mit Strom-, Wärme- und Gasnetz betrieben. Da war es natürlich auch spannend zu sehen, wir hatten verschiedene Expertengespräche. Tatsächlich hatten wir aber auch nur einen Gasverteilnetzbetrieb, den wir direkt in einem Expertengespräch gesprochen haben. Und da war schon auch klar, deutlich zu erkennen, wenn jemand Alternativen hat, wenn jemand noch ein Wärmenetz betreibt, dann durfte man recht gut auch über Stilllegung reden. Da wurde auch sofort darauf angesprochen, dass man da schon drüber nachdenkt, selbst 2021 bereits. Aber bei einem reinen Gasnetzbetrieb war natürlich dann das noch gar kein Thema, weil das Geschäftsmodell fehlt ja dann. Und da geht es ja auch wirklich um nicht nur um Unternehmen, sondern letzten Endes auch um Arbeitskräfte. Genau, und da hofft man natürlich schon auch sehr stark auf den Wasserstoff.
Und hast du ein Gefühl dafür, wie das jetzt vielleicht auch so in der Öffentlichkeit ankommt, dieses ganze Thema? Also jetzt nicht bei den Gasnetzbetreibern oder Wärmenetzbetreibern, die ja sich dann doch mit dem Thema, sage ich mal, ein bisschen intensiver beschäftigen. Also ist das da auch schon angekommen, dass es teilweise eben so Überlegungen gibt für Stilllegungen oder eben für Rückbau oder sowas?
Bei den Endkunden meinst du?
Ja.
Also genau, ich habe jetzt noch nie eine Akzeptanzstudie dazu gelesen. Ich befürchte, dass es noch nicht so wirklich bekannt ist, einfach weil es ja jetzt auch gerade in den Marktakteuren erstmal so langsam an Fahrt aufnimmt. Es gibt bereits gesetzliche Rahmen, die sich damit beschäftigen. Also das EU-Gaspaket hat ja auch Stilllegungspläne jetzt mit reingeschrieben, aber das tritt vielleicht Mitte des Jahres in Kraft. Dann wird die nationalen Regelungen müssen danach ziehen. In der kommunalen Wärmeplanung ist es ja auch noch nicht mit drin, was ich sehr schade fand. Ich habe da eigentlich darauf gehofft, dass zumindest dort, wo man sagt, das ist ein Wärmenetzgebiet, man dann auch die Stilllegung der Gasnetze, wenn die dort vorhanden sind, mitdenkt. Und ich denke, es ist eigentlich ziemlich fatal, wenn wir jetzt noch nicht die Bevölkerung mitnehmen, weil letzten Endes müssen die ja auch vorbereitet sein. Und es ist ganz wichtig, denke ich auch, dass man da sagt, okay, es geht nicht darum, plötzlich den Gashahn abzudrehen und dann steht man ohne eine Versorgung da, sondern man möchte das langfristig angehen, dass man Stück für Stück eben stilllegt, weil man verhindern möchte, dass extrem hohe Netzentgelte fällig werden.
Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du gerade angesprochen hast, diese Netzentgelte, dass die sich dann einfach auf weniger Schultern verteilen und höher werden. Da wollen wir gleich richtig drüber sprechen auf jeden Fall, aber kannst du vorher nochmal da was dazu sagen, also wie diese Regulatorik aussieht mit den Netzentgelten, also wie kommen die zustande? Du hattest vorhin schon mal so ein bisschen angeklungen, dass es nicht überall gleich ist, dass da Unterschiede gibt, aber kannst du nochmal das Thema Netzentgelte so ein bisschen erklären, bitte? Mhm.
Genau, also wie gesagt, Netzbetriebe sind reguliert. Das heißt, die melden ihre Netzkosten, die sie jährlich haben oder zu einem bestimmten Basisjahr an die Regulierungsbehörde. Die überprüft diese, führt auch einen Effizienzvergleich durch. Das heißt, dass es Vergleiche gibt zwischen strukturähnlichen Netzbetrieben und zu schauen, wer hat effizient gewirtschaftet und wer eher weniger effizient. Und dann wird eine Erlösobergrenze eben festgelegt. Also sie dürfen maximal bis zu diesem Wert Erlöse erwirtschaften. Und basierend auf dieser Rückmeldung und eben einer prognostizierten Nachfrageentwicklung werden dann die Netzkosten letzten Endes auf die Netznutzer umverlegt. Und das sind eben die Netzentgelte. Und genau, wenn man immer weniger Nutzer hat, dann wird es auf immer weniger verteilt und die Netzentgelte steigen.
Okay, und spürt man das jetzt schon? Also ist das jetzt schon so, dass wenn, keine Ahnung, im Straßenzug eben die Hälfte umsteigt auf eine Wärmepumpe oder Wärmenetz oder wie auch immer, dass dann, also ist das substanziell? Wie viel machen die denn aus, die Netzentgelte?
Also aktuell sind die Netzentgelte eher so bei 1 bis 2 Cent die Kilowattstunde im Durchschnitt in Deutschland. Es gibt auch, ich glaube in Bayern sind die teilweise recht hoch. Da sind sie teilweise bis zu 4 Cent die Kilowattstunde. Im Verhältnis zum Strom sind sie, glaube ich, doch noch deutlich geringer. Genau, aber dass man da jetzt schon merkt, dass die Nachfrage deutlich zurückgeht und die Netzentgelte ansteigen, ist, glaube ich, noch nicht der Fall, weil doch noch einfach genügend oder recht viele am Netz letzten Endes hängen. Es ist auch nicht so, also die werden schon so zugeordnet, dass die Netzebene ähnliche Netzentgelte hat und eben die Verbrauchsgruppen. Also es gibt Netzentgelte für Haushalte, für dann wieder andere für Gewerbe und wieder andere für Industrie. Und die werden auch davon abhängig verteilt, ob man jetzt an einem Hauptstrang ist, an einer Hauptverteilleitung oder an einer Nebenverteilleitung. Aber direkt jetzt in den Straßenzug kann man das dann nicht so merken.
Okay, aber 4 Cent ist ja schon, also jetzt im Verhältnis eben zum Gesamtgaspreis, ich weiß nicht, da sind wir jetzt ja irgendwo wieder bei 6, 7, 8 Cent, dass das dann fast 50% ausmacht, das ist ja schon eine ganze Menge. Also
das ist aber auch eine Ausnahme, also das wäre auch das absolute Maximum.
Ja gut, aber ich finde selbst 2 Cent ist jetzt nicht so wenig, also wenn man von 8 Cent, dann sind es immer noch 25%.
Ja, also die Netzentgelte machen 25% aus, ja, im Schnitt auch über die letzten Jahre hinweg.
Was ich ganz spannend nochmal fand, weil wir hatten ja gerade dieses Thema mit, wie geht es denn eigentlich der Industrie oder wie geht es den VerteilnetzbetreiberInnen-Organisationen? Und ich habe mich gerade noch erinnert, dass vor 10 Jahren hat die ENBW manchmal solche Energieabende in Stuttgart organisiert und wir vom Fraunhofer waren da manchmal ein bisschen so eingeladen, dann war ich manchmal da und dann haben die sich gerade krass gefeiert, wie die 2015, ich glaube, da haben die VNG Verbundnetz Gas AG, so hieß das Ding, und übernommen. Und das war eben damals noch ein richtiger Gewinnbringer. Also es war richtig so eine Investition, wir sagen, okay, da investieren wir jetzt als EnBW und da erhoffen wir uns tatsächlich starken Revenue, auch Growth, also auch Wachstum in den nächsten Jahren. Und wenn man da jetzt 8 Jahre später ist und man so sieht, dieses Geschäftsmodell gibt es vielleicht in 10, 20, 30 Jahren gar nicht mehr, also, dann kann ich mir vorstellen, dass es eben auch nicht die einzige Firma war, in der ja recht viel Geld investiert wurde, weil man sich eben einen Finanzierungsstrom gewünscht hat und dass es wahrscheinlich auch noch in vielen anderen Firmen in Deutschland tatsächlich der Fall ist, dass es vielleicht eben auch zu Stranded Assets kommen kann. Ne? Was hat denn das für Implikationen oder Stella oder könnte für Implikationen haben oder siehst du das jetzt eigentlich schon oder sind wir da noch weit weg und du hast ja gesagt, man muss sich erstmal strategisch damit auseinandersetzen?
Gut, man merkt es halt in der Diskussion, also das Gasnetz an sich ist halt ein sehr wertvolles Asset für viele Unternehmen, das man natürlich jetzt auch nicht einfach so aufgeben möchte. Es ist eine Infrastruktur, die da ist, die in der Erde liegt, die möchte man natürlich auch so lange wie möglich nutzen und auch den Wert einfach effektiv haben und nutzen. Wir haben in Deutschland aktuell, das hat eine Agora-Studie gezeigt, so zwischen 20 bis 60 Milliarden Euro an reinen Restwerten, die gerade noch in der Erde sind. Und die werden auch 2045, wenn wir die Schematik der Abschreibung nicht ändern, eben auch noch vorhanden sein. Und das führt eben zu Verlusten. Aber auch, wenn man die jetzt schneller abschreibt, dann erhöhen sich die Netzentgelte halt auch noch mehr, deswegen sollte man das auch relativ früh angehen, solange man noch viele Netznutzer hat. Genau,
Auf der anderen Seite würdest du damit ja wieder einen höheren Anreiz schaffen, tatsächlich dann noch schneller auch aus dem Gas also aus der Gasnutzung auszutreten, als auf Haushaltsebene.
Genau, also es ist so ein bisschen eigentlich das sind sehr viele Parameter, die sich gegenseitig beeinflussen. Zum einen, wenn man die Netznutzungsdauern verkürzen kann, dann ist es erstmal sehr attraktiv für die Netzbetriebe, weil sie da eben flexibler handhaben können. Ist natürlich auch ein bisschen ein Gamble, weil man eben sagt, okay, wir glauben daran, dass wir 2045 wirklich aus Erdgas aussteigen. Umgekehrt aber auch gibt es noch einen Effizienzvergleich, der aktuell auch überdacht wird, aber ein Parameter ist da auch die Netzlänge, deswegen der muss auch so angepasst werden, dass er eine Stilllegung anreizt und ein Unternehmen, das jetzt stilllegt, nicht da auch noch einen Nachteil hat, weil sich die Netzlänge verkürzt. Also hier gibt es auch noch Anpassungsbedarfe und wo die Regulierung einfach aktuell zwar diskutiert wird, aber sie ist aktuell auch noch nicht so weit, dass sie es voll unterstützt.
Kannst du noch mal was zu der Regulatorik auch mit dem Verhältnis von den Netzen und dem Verkauf dann sagen? Weil es ist ja so, dass man grundsätzlich kann man sich ja beim Gas auch einen Versorger auswählen. Also man ist ja frei. Man kann ja einen Gasversorger wählen, so wie beim Strom auch. Aber das Netzbetreiber kann man sich ja nicht auswählen. Das hast du ja, glaube ich, vorhin auch schon mal gesagt. Und da habe ich so kurz so gedacht, ich kann doch eigentlich meinen Gasversorger wählen. Aber es ist halt, weil das genau zwei unterschiedliche sind, ne?
Ja, genau. Genau, also wir haben halt ein entflechteter Markt. Das heißt, dass wir haben einmal Vertrieb und Handel und andererseits die Verteilung und den Transport. Und die müssen je nach Größe, auch zum Beispiel jetzt von einem Stadtwerk, auch kleinere Stadtwerke dürfen es auch gemeinsam betreiben, aber gerade größere müssen dann eben einen separaten Netzbetreiber haben, wo dann oft Tochterunternehmen sind, aber die müssen eben buchhalterisch und auch entflechtet sein, da dürfen keine Querfinanzierungen laufen, weil man eben nicht über den Erdgasbeschaffung oder Preis dann eben wieder Metze finanzieren möchte, sondern das muss wirklich getrennt stattfinden.
Okay. Ist das vielleicht eine Option? Also ich habe ja wir kommen später auch nochmal so ein bisschen drauf, was zukünftige Optionen sind, das dann zu machen, um das zugegen zu finanzieren? Also dass man den Netzbetrieb oder beziehungsweise die Abschreibedauer dann irgendwie darüber mitfinanzieren könnte?
Dass man die Entflechtung wieder aufhebt?
Ja.
Ich glaube, es funktioniert so nicht, weil letzten Endes, du hast ja den Leitungsstrang, an dem bist du angeschlossen, aber der Betrieb, von dem du das Erdgas kaufst, ist nicht unbedingt der gleiche. Es wird ja nur obendrauf gerechnet. Also eine direkte Querfinanzierung, dass dann eben das Stadtwerk auch vor Ort wirklich davon profitiert, ist nicht unbedingt gegeben. Also das wäre schon, glaube ich, auch schwierig.
Aber dann lass uns doch nochmal da in die Richtung gehen, die Markus gerade angesprochen hat, mit was sind denn eigentlich die Optionen, die wir haben? Also wir haben ja so ein paar, haben wir jetzt ja schon irgendwie angesprochen. Also man kann irgendwie rückbauen, man kann stilllegen, man kann synthetische Gase durchpumpen, man kann Wasserstoff da durchpumpen. Wollen wir mal da einmal durchgehen? Magst du uns mal sagen, was haben wir denn jetzt eigentlich für Optionen, wenn wir jetzt in Karlsruhe wären oder in Leipzig sind oder und da in verantwortungsvollen Positionen wären? Das sind diese vier Möglichkeiten, glaube ich, ne? Rückbau, Stilllegung, Nutzung mit synthetischen Gasen oder Umnutzung für Wasserstoff. Das sind, glaube ich, so die vier. Magst du uns da einmal durchführen?
Ja, gerne. Also genau, Stilllegung ist so ein bisschen dieser übergeordnete Begriff. Das heißt, man kann stilllegen, indem man Teile der Leitung einfach nur versiegelt. Also das heißt, man schließt sie einfach nur. Dann bleiben die als Leerkörper in der Erde. Bei größeren Leitungen muss man noch einen Füllstoff einführen, das dann das Verdämmen und Versiegeln, dass einfach die Erde nicht nachrückt, wenn gerade die Leitungen auch porös werden. Und dann der letzte Punkt wäre dann eben der Rückbau, wo dann die Leitung eben vollständig aus der Erde entfernt wird. Das heißt, man hat aber auch Straßenarbeiten dann oder Grabarbeiten zu tun, was der teuerste Anteil ist. Deswegen ist es natürlich für den Netzbetrieb immer vorteilhaft, wenn man nicht rückbauen muss, sondern eben eher an der Stilllegung sich orientiert. Letzten Endes hat man aber ja trotzdem Leitungen, die in der Erde bleiben. Deswegen aus Nachhaltigkeitsgesichtspunkten kann man natürlich schon sagen, langfristig darf das nicht in der Erde bleiben, sondern muss entfernt werden. Aber es ist natürlich sinnvoll, wenn man das dann tut, wenn man sowieso die Straße öffnet. Gerade je nachdem, welche Stadt man anschaut, ist der Raum eben unter der Straße oder unter dem Gehweg eh sehr begrenzt. Das heißt, wenn man dann zum Beispiel ein Wärmenetz ausbaut, ist es vielleicht auch sinnvoll, wenn man dann das Gasnetz auch parallel gleich stilllegen kann, weil man dann einfach zumindest für eine Leitung Platz hat.
Genau. Und dann haben wir Umnutzung für Wasserstoff und Umnutzung für Fiberglas, hattest du, glaube ich, mal gesagt. Und dann Beibehaltung, aber Nutzung mit synthetischen Gasen.
Genau, bei synthetischen Methan, das ist im Prinzip quasi wie Erdgas. Erdgas tut eben auch größtenteils aus Methan bestehen, nur dass es da eben halt auf erstmal Wasserstoff produziert wird, was ja eben dann keine CO2-Anteil hat und dann wird eben über eine Methanisierung noch CO2 hinzugefügt, dadurch entsteht dann Methan und man hat dann ähnliche Eigenschaften wie das Erdgas aktuell, das heißt, man kann die Leitung einfach beibehalten, es wäre einfach Business as usual, nur dass eben der Prozess dahinter eben keine Erdgasförderung mehr ist, sondern eben dann die Methanisierung, was dann wahrscheinlich auch die Preise sehr deutlich erhöht und letzten Endes dann auch der Endkunde tragen muss. Aber für den Netzbetrieb wäre das natürlich das Attraktivste. Wasserstoff ist derzeit ja in aller Munde. Hier ist es so, dass man aber beim Endverbraucher auch die Gasheizung auswechseln muss. Die vertragen aktuell einfach nicht 100% Wasserstoff, teilweise schon auch höhere Mengen, aber eben bei 100% müsste man dann eben umschalten. Das heißt auch ein Sprung. Man kann zwar ein bisschen beimischen, bis zu 20%, ich glaube bis zu 30% gibt es auch Testläufe bisher, aber höher geht es eben nicht. Man kann nicht Stück für Stück bis 100% hoch skalieren, sondern muss dann wirklich einen Bruch machen. Dann müssen verschiedene Netzkomponenten ausgewechselt werden, damit die eben wasserstoffverträglich sind. Also das ist ein höherer Aufwand, der dahinter steckt. Und letzten Endes, ich habe es ja vorhin schon gesagt, man braucht immer noch wesentlich mehr erneuerbare Energien, als wenn man die Wärmepumpe direkt verwendet.
Darf ich da kurz einhaken? Eine Sekunde. Ihr Lieben, ihr habt ja mal gehört, vielleicht Folge 77 gehört, und das war damals mit Jan Rosenau, und der hat sehr stark dafür getrommelt, der lebt ja in UK, also in England, dass dort möglichst kein Wasserstoff zur Wärmeversorgung von Gebäuden genutzt wird. Und der hat da so eine Datenbank gesammelt mit, ich weiß nicht, 30, 40, 50 Papern, die sagen, dass das finanziell keine clevere Entscheidung ist. Und mittlerweile ist es tatsächlich so auch, dass in der Regulierung in UK, wie ich es richtig mitbekommen habe, auch tatsächlich dem jetzt ein Riegel vorgestellt, also dass es nicht mehr Teil der nationalen Strategie ist, da Wasserstoff für die Wärmenutzung für die Wärmeerzeugung zu nutzen. Wer Lust hat, ihr könnt einfach bei Jan Rosenau einmal auf den LinkedIn gehen. Der hat da ziemlich viele coole Sachen gepostet, falls ihr da mehr noch wissen wollt. Das nur zu Nutzung von Wasserstoff im Wärmebereich. Ich glaube, in Deutschland ist es eben auch nicht ganz anders, ne? Also die Kosten und der Bedarf an erneuerbaren Energien ist ähnlich wie in UK. Deswegen ist die Frage, ob das irgendwie eine clevere Idee ist. Aber ich habe dich gerade unterbrochen, Stella. Mach gern weiter.
Ja, genau. Also würde ich auch sofort unterschreiben. Ich fand es auch spannend, es gab in UK ja auch ganz lange verschiedene Wasserstofftestläufe, und die wurden Stück für Stück jetzt wirklich alle auch gestoppt, weil sie gesagt haben, es ist einfach zu teuer, es macht keinen Sinn. Ganz an dem Punkt sind wir in Deutschland noch nicht, aber tendenziell, denke ich, geht es schon in die Richtung. Und man hat eben viele gute andere Alternativen. Wie gesagt, hat man dann ja eben diese Leitung noch in der Erde, die sehr viel Wert haben, und da gibt es natürlich auch noch alternative Ansätze, dass man es quasi als Leerrohr verwendet. Also wenn man dann wirklich nicht mehr es für die Gasverteilung benötigt, also es ist kein Gas mehr drin, es wird nicht mehr betrieben, dass man dann eben zum Beispiel Gaswasserkabel reinlegt, teilweise auch Stromleitung. Das sind alles Sachen, die haben wir schon mal literaturmäßig aufgearbeitet. Es wird wohl vereinzelt auch schon getan. Es gibt auch seitens der Bundesnetzagentur dafür schon eine Regelung. Es gibt Mitnutzungsentgelte, die wurden schon verglichen und erhoben. Und da gibt es auch schon Durchschnittswerte, die man eben vereinbaren kann. Im Gespräch mit den Netzbetrieben war man da schon noch sehr vorsichtig, weil halt viel auch in der rechtlichen Situation dann noch ungeklärt ist. Also was ist denn, wenn jetzt an dieser Leitung, wo ein Strom- oder Glaswasserkabel drin liegt, etwas passiert? Wer ist dann verantwortlich? Ist der Gasnetzbetreiber, der das Gasnetz vermietet hat, oder ist es der es nutzt? Da gibt es noch sehr viele offene Punkte auch, weshalb es, glaube ich, auch noch mit Vorsicht eben verwendet wird. Genau.
Zwei Fragen dazu vielleicht. Die erste, ist es so, dass es dann parallel genutzt werden könnte auch? Also wird das dann Gas und Wasser oder beziehungsweise Gas und Telekommunikation oder sowas genutzt?
Parallel wird eher nicht funktionieren, weil wir haben ja bei den Gasnetzen auch Schieber, die auf und zu gehen. Und wenn wir dann da ein Kabel reinlegen, dann gibt es das Kabel nach einer Regulierung nicht mehr. Aber es muss dann, wenn wirklich, auch stillgelegt sein.
Okay, und dann die zweite Frage dazu. Du hattest vorhin mal gemeint, dass bei den großen Netzen auch das verfüllt werden muss, weil wenn die dann porös werden, teilweise dann Einbrüche und eben Erde nachrutschen kann etc., ist das dann nicht auch ein Problem? Also wenn man diese anderen Sachen dann da reinlegt, dass theoretisch die Rohre dann brechen könnten?
Das heißt, man müsste diese Kabel da reinlegen und dann noch Erde oder irgendeinen Füllstoff ohnehin, ne? Und das macht es dann auch nicht leichter, wenn sie dann ausgewechselt werden müssten, one day.
Oder man muss eben die Instandhaltung weiterführen von der Gasleitung. Also, dass man einfach schaut, dass die nicht porös wird, weil die schützt ja schon auch das Kabel dann dort drin. Also, da hat dann schon auch der Netzbetrieb weiterhin Ausgaben.
Okay. Und wie ist so eine Lebensdauer von so einer Gasleitung? Also, ist das eher so eine Sache, dass man da alle 20 Jahre ran muss? Oder ist das was, wo man alle 2 Jahre ran muss oder alle 100 Jahre?
Also ich habe schon also die technischen Nutzungsdauern sind sehr lang. Die sind wesentlich länger noch als die kalkulatorischen Nutzungsdauern. Also es gibt auch Leitungen, die schon über 100 Jahre in der Erde sind. Also das wird wirklich da auch sehr, ja, es kommt wirklich auf den technischen Stand an, wie stark die genutzt werden. Die Druckschwankungen können da auch unterschiedlich wirken. Genau, aber es gibt da schon auch sehr lange Nutzungsdauer.
Da ist es ja wahrscheinlich auch, dass die verschiedenen Komponenten vielleicht verschiedene Lebenserwartungen haben, oder? Also nur so ein Rohr an sich hat wahrscheinlich eine höhere Lebenserwartung als irgendein Druckelement.
Genau, also ich habe jetzt hier vor allem von den Leitungen gesprochen. Ja.
Kompressoren oder so, ja.
Okay, dann haben wir jetzt so ein bisschen abgehandelt, was man denn alles machen kann. Aber jetzt ist ja noch so ein bisschen die Frage, gut, was ist denn jetzt wahrscheinlich, was wir damit machen? Weil du hast dich ja in deiner Dissertation auch mit dem Thema beschäftigt. Was ist denn jetzt die Rolle der Gasnetze? Also was würdest du denn da jetzt so sagen? Also was ist denn tatsächlich die wahrscheinliche Option oder welche Herausforderungen gibt es auch bei den einzelnen Optionen, die du da siehst?
Mhm. Genau, also gerade im Gasverteilnetz, wo eben größtenteils auch viel Gas zu den Haushalten und den Gebäuden transportiert wird, wird man nicht die gesamte Länge mehr brauchen. Also dass es da eine deutliche Reduktion gibt, das ist, glaube ich, in den Studien sehr klar zu sehen und ist auch Konsens. Es gibt natürlich schon auch Punkte, wo man sagt, man braucht es vielleicht doch. Ich habe vorhin auch gesagt, es gibt Gaskraftwerke, die am Verteilnetz angeschlossen sind. Es gibt Industrie, die am Gasverteilnetz angeschlossen sind. Und das sind ja auch gegebenenfalls Bereiche, wo Wasserstoff wirklich auch sinnvoll ist einzusetzen. Deswegen kann man schon sagen, es kommt auch im Verteilnetz Wasserstoff, aber halt eben nur in diesen bestimmten Fällen. Und man weiß aber dann auch, dass man nicht die 550.000 Kilometer an Gasverteilnetz braucht. Deswegen, ich denke, man weiß heutzutage, man muss sich mit der Stilllegung beschäftigen und man muss es aber auch heutzutage schon machen und sollte da nicht zu viel Zeit eben vertrödeln.
Ich höre relativ viel den Ohne Aktien ist schwer Podcast und da wird immer darüber gesprochen, wie man eben Aktien analysieren kann. Und jetzt ist ja so, dass wir nicht nur mit den BetreiberInnen von Gasnetzen uns auseinandersetzen, sondern auch die Value Chain dahinter eigentlich anschauen könnten. Also es gibt ja wahrscheinlich Firmen, die eben Geld damit verdienen, dass sie eben Gasnetze bauen oder dafür die einzelnen Komponenten herstellen und so weiter. Hast du da so ein bisschen Gefühl, ob die schon bereit dafür sind, beziehungsweise ob die eigentlich darüber wissen? Weil Markus hat ja gerade gefragt, wie sieht es denn jetzt eigentlich in der Zukunft aus? Also wie sieht es denn mit diesen Firmen auch in der Zukunft aus?
Das ist eine gute Frage. Genau, ich weiß nicht genau, inwieweit die sich schon damit beschäftigen, weil bisher ist ja tendenziell eher doch noch auch einen Zuwachs gab an Netzlängen. Das ist jetzt eben die letzten 2, 3 Jahre, wo das eben aufkommt. Ich denke, dass die jetzt auch anfangen, sich darüber Gedanken zu machen. Aber ich glaube auch wirklich, dass es vorher bei denen auch noch nicht wirklich ein Thema war.
Ja, ja. Und wenn du jetzt überlegst, du hast jetzt mehrere Punkte regulatorischer Natur angesprochen. Also wie wird die Verantwortung in spezifischen du hast so ein paar Situationen beschrieben und da hast du gesagt, okay, ist noch nicht gar nicht klar, wer dann die Verantwortung übernimmt. Ist es die Firma, die das Gasnetz nutzt oder die es eben zur Verfügung stellt? Wenn du jetzt mal auf diese ganze regulatorische Ebene guckst für die Zukunft, was sind so die größten Themen, wo du denkst, okay, da müsste die Bundesregierung mal ran oder das müsste klar geregelt werden in den nächsten Monaten, Jahren, damit ja die Akteure und Akteurinnen eigentlich wissen und auf was sie sich vorbereiten müssen und welche Entscheidungen sie zu treffen haben?
Ja, das Spannende ist tatsächlich, dass da auch schon sehr viel passiert. Also wenn ich überlege, wo ich meine Dissertation letztes Jahr abgeschlossen habe, war da noch viel offen. Aber jetzt dieses Jahr wurde ein ganzer Prozess losgetreten von der Bundesnetzagentur, weil es gab eben einen Beschluss vom Europäischen Gerichtshof, dass so wie die Bundesnetzagentur in Deutschland aufgestellt ist, eben nicht dem EU-Recht entspricht. Sie muss eben unabhängig sein von den politischen Prozessen. Deswegen müssen die gerade sowieso sich umstrukturieren und die Bundesnetzagentur nimmt das eben als Anlass, um die gesamte Regulierung zu prüfen, ob die für die aktuelle Transformation in der Energiewende überhaupt ja funktioniert und was sie da für Anpassungen eben durchführen müssen. Und da ist eben zum einen diese kalkulatorischen Nutzungsdauern sind ein Thema. Sie haben es für Neuanlagen bereits durchgeführt und jetzt für die Bestandsanlagen wird da auch viel diskutiert. Zum Beispiel geht es da um ein Wahlmodell, dass man sagt, okay, man kann wählen, ob man degressiv oder linear abschreibt. Degressiv ist dann eben, dass man quasi basierend auf den Restwerten immer wieder einen Abschreibewert ermittelt. Dadurch hat man am Anfang sehr hohe Werte, die abgeschrieben werden, und es wird dann recht schnell geringer. Und bei der linearen bleibt halt eben dieser Abschreibungswert kontinuierlich. Da gibt es eben unterschiedliche Modelle, um einfach zu ermöglichen, dass heute viel abgeschrieben wird, wo noch viele das Netz nutzen, und später, wo wenige das Netz nutzen, dann auch weniger Werte abgeschrieben werden müssen. Und das andere ist zum Beispiel auch, dass die Regulierungsperiode nochmal in Frage gestellt wird. Aktuell ist die auf 5 Jahre festgelegt. Das heißt, über die 5 Jahre hinweg werden eben die Erlösobergrenzen festgelegt, und über diesen Zeitraum müssen Ineffizienzen abgebaut werden. Das hat aber natürlich, also bei den Kapitalkosten kann man das tatsächlich auch während den 5 Jahren anpassen, aber zum Beispiel Betriebskosten, die OPEX, die kann man immer nur zum Basisjahr verändern, sodass man da auch Zeitverzögerungen hat. Oder wenn man Rückstellungen tätigt, die können nur im Basisjahr getätigt werden. Und wenn man da jetzt die Regulierungsperiode verkürzt, dann hat man eben auch wieder mehr Spielraum, mehr Flexibilität. Und eben, was jetzt aktuell auch geprüft wird, ist das Thema Rückstellung, dass man eben Rückstellung für Stilllegung durchführen kann, sodass man eben heutzutage schon die Stilllegung der Zukunft finanziert, was, denke ich, auch sehr sinnvoll ist. Bei meinen Untersuchungen muss ich sagen, wenn man da an einen vollständigen Rückbau denkt, dann werden recht hohe Rückstellungen auch getätigt. Und dann muss man rechnerisch aufpassen, bei der Erlösobergrenze können, da gibt es ja gewisse Kipppunkte, wo Werte plötzlich negativ werden, die nicht negativ werden sollen, und da eben dann auch wieder eine Finanzierung über Rückstellungen schwierig werden kann. Das ist natürlich erstmal nur bei sehr hohen Rückstellungen der Fall, aber da muss man auch noch genauere Untersuchungen durchführen, und die Diskussion startet aber jetzt gerade. Seit 2-3 Monaten wurde da das Eckpunktepapier veröffentlicht, und ich glaube, die aktuellen Statements aus dem Markt, die wurden jetzt gesammelt, aber noch gar nicht veröffentlicht.
Habt ihr euch da auch, oder hast du dir da auch angeschaut, was das dann für die Preise für die EndnutzerInnen bedeuten würde? Weil du hast jetzt so verschiedene Optionen aufgemacht, mit der Abschreibung, jetzt mit der Rückstellung etc. Aber das Geld ist ja dann, kommt ja wahrscheinlich von den endnutzenden Personen. Das heißt, dann für die wird es teurer. Also hast du das auch angeschaut, was für Auswirkungen das darauf hat?
Genau, also jetzt die neuesten Regulierungen nicht, aber wie es eben ursprünglich gedacht war, also auch schon mit eben, dass man eine Nutzungsdauer verkürzen kann. Also wenn man zum Beispiel einfach gar nichts tut und eben auch so einen Extremfall sich anschaut von, man macht nur das Nötigste, dass man eben einen Investitionsstopp hat, und ich habe mir angeschaut, eben bis 2020 wurde noch investiert und dann machen wir einfach nichts. Und das Ganze habe ich mir halt anhand von einem beispielhaften Netzbetrieb angeschaut. Und da war es zum einen so, dadurch, dass man eben noch so viele Bestandsanlagen hat, die eben auch noch nicht abgeschrieben sind, wäre immer in Gefahr gelaufen bis 2045, und ich habe auch noch die 50 Szenarien angeschaut, so zwischen, ich glaube, 20 bis 13 Millionen Euro Verluste, also schon erhebliche Verluste noch zu erwirtschaften. Und je nach Nachfragerückgang, also wenn man jetzt an ein Stromszenario denkt, wo vielleicht nur noch 2% der ursprünglichen Gasnachfrage im System bleibt, also in einem Netzgebiet, dann kann das schon zu einem nahezu exponentiellen Anstieg der Netzentgelte führen. Auch die Agora Energiewende hat es eben betrachtet, und die reden eben von bis zu einem Versechzehnfachung der Netzentgelte, also das 16-fache, wenn wir jetzt bei einem Cent sind, dann haben wir plötzlich 16 Cent. Bei der Energiepreiskrise waren die Preise, glaube ich, maximal bei 22 Cent die Kilowattstunde, und wenn dann die Netzentgelte nur als Teil des Preises schon so hoch sind, dann kann man das eigentlich nicht mehr auf die Netznutzer umlegen.
Ja, das klingt schon sehr teuer. Das hört sich
nach Mondpreisen gerade an hier. Ja.
Okay, ein Thema, was wir noch so ein bisschen behandeln wollen, ist auch noch das Thema eben, ja, Akzeptanz, was vielleicht auch drauf basiert auf diesen Preisen. Also wie ist denn generell die Akzeptanz jetzt auch von solchen Optionen? Also sowohl vielleicht für die Personen, die den Netzbetrieb verantworten, als eben auch die Endnutzer, die das dann zahlen müssen. Also du hast ja gesagt, du hast mehr Einblick jetzt in die Personen im Netzbetrieb. Also was kommt da so raus bei Gesprächen? Also sagen die, ja, so neue Geschäftsmodelle, da wären sie d'accord damit, oder sind sie da auch eher so ein bisschen vorsichtig?
Also ich glaube wirklich, dass der Großteil eher vorsichtig ist. Es wird jetzt aber auch, also gerade jetzt bei der kommunalen Wärmeplanung, muss man sich ja auch damit auseinandersetzen, wo kommen Wärmenetze, wo eher Wasserstoffnetze. Und tendenziell habe ich den Eindruck, wird man auch ungern sagen, nein, hier kommt kein Wasserstoffnetz, weil man eben auch eine Option nicht wegnehmen möchte. Inwieweit die aber dann wirklich in Wasserstofftransformationspläne enden, ist, glaube ich, ganz spannend. Das weiß ich jetzt noch nicht, weil dann müsste man ja auch wirklich dafür gerade stehen, wenn es nicht kommt. Und wie das abläuft, da weiß man eben bisher noch nicht so richtig. Genau, aber letzten Endes, viele sagen schon, Wasserstoff ist eigentlich eher nicht die Lösung. Sie sehen es nicht in der Gebäudewärme, aber sich komplett dagegen stellen möchten sie halt auch nicht.
Wird auf jeden Fall herausfordernd. Ich habe mich jetzt vorhin auch noch kurz gefragt, wo du über die Kraftwerke auch gesprochen hast, dass ja manche Kraftwerke auch in den Verteilnetzen dran sind, wie ja realistisch das eben ist, dass man da den komplette Umstellung hat und nicht einen Neubau, weil jetzt wird ja auch mit diesem Wasserstoff-Backbone wird ja gesprochen, dass man eben, klar, das ist jetzt eine andere Ebene, das ist ja eher so ein bisschen die Transportebene jetzt beim Gasnetz, aber ich habe immer gedacht, dass es eher realistischer ist, dass die dann da direkt eben einen Anschluss, einen neuen dazu bekommen und es dann nicht noch über die anderen Netze geht. Teilst du das oder würdest du sagen, dass das schon so sein kann, dass dann eben der Backbone irgendwo in die Verteilnetze reingeht?
Ich glaube, es kommt wirklich darauf an, wie die Leitung verläuft. Es kann ja auch sein, dass es tatsächlich die Verteilnetzung recht nah am Backbone schon ist. Aber dann ist vielleicht auch die Frage, wird der Netzbetreiber, will ich dann diese Leitung noch betreiben oder vielleicht die dann an einen Übertrag- oder Transportnetzbetreiber dann verkaufen oder verpachten? Mhm. Also,
man kann sich das so vorstellen, als ob du so einen Baum hast und dann hat so ein Baum eben, weiß nicht, 37 Äste oder sowas und einer wird dann eben nicht stillgelegt und dann vielleicht an die Firma verkauft und alles andere wird vielleicht stillgelegt. So ungefähr?
Genau, so ungefähr. Ich meine, es gibt natürlich schon auch Überlegungen seitens der Netzbetriebe, dass sie sagen, okay, wenn wir jetzt hier schon einen Wasserstoffabnehmer haben, dann können wir doch den Wasserstoff auch hier in die umliegenden Gebäude nehmen. Aber da ist natürlich auch wieder das Argument, wir haben ja nicht so viel Wasserstoff. Es ist erstmal ein rares Gut, es wird teuer sein. Deswegen, es ist natürlich nett gedacht und für den Gasverteilnetzbetrieb erstmal ein Geschäftsmodell. Aber was dann wirklich langfristig sinnvoll ist, muss man dann nochmal schauen.
Ja, und auch weil du gerade gesagt hast, ein rares Gut, Wasserstoff, weil wir dafür einfach sehr viele erneuerbare Strom brauchen werden. Und wir gehen gerade durch eine AI, eine Artificial Intelligence, künstliche Intelligenzrevolution, die dafür sorgen wird, dass wir ganz, ganz viel Bedarf auch aufbauen, der natürlich auch wieder befriedigt werden muss. Und dafür brauchen wir auch erneuerbare Energien. Deswegen da nochmal ein Faktor, der dafür sorgen wird, dass Wasserstoff tatsächlich eher so der Champagner der Energiewende bleiben wird. Jedenfalls für die erstmal absehbare Zeit.
Aber deswegen ist auch Energieeffizienz wichtig, dass wir eben möglichst effizient mit der Energie umgehen, die wir haben. Und genau solche Sachen wie eben Wasserstoff für die Privathaushalte vielleicht nicht nutzen, da so ziemlich das Ineffizienteste ist. Außer eben die synthetischen, die sind noch ein bisschen ineffizienter, aber ja.
Genau, sie ist Wissenschaftlerin an der Fraunhofer Einrichtung für Energie, Infrastrukturen und Geothermie und war heute bei uns im NPower-Podcast. Vielen Dank, liebe Dr. Stella Oberle, und viel Glück dafür in deiner weiteren Arbeit. Und ich glaube, du bist auf LinkedIn, deswegen würden wir dich dann auch im LinkedIn, in den Shownotes auf LinkedIn verknüpfen und verlinken. Deswegen vielen Dank, dass du heute dabei warst. Alles Gute dir. Bye, bye. Mach's gut.
Danke. Mir hat's Spaß gemacht. Bis bald.
Recap. Julius, was hast du bei der Folge mitgenommen, die ja doch auch, glaube ich, gesellschaftlich relativ stark politisiert, das Thema?
Ja, ich glaube noch, genau, ist sie politisiert, aber ich glaube, wir sind da noch gar nicht ganz oben auf der Welle drauf. Ich glaube, das kommt jetzt so langsam. Also ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass in einem Jahr, wenn wir nochmal drüber sprechen, oder auch in zwei Jahren, dass das ein viel mehr ein Thema sein wird, als das jetzt aktuell der Fall ist. Ich glaube, als wir uns einen Gedanken darüber gemacht haben, Stella einzuladen vor, weiß ich nicht, 2 Monaten ungefähr, da ging das zum ersten Mal so ein bisschen durch die Medien und da gab es dann auch schon so ein paar Städte, bei denen das diskutiert wurde. Aber ich glaube, dass wir da substanziell viel mehr noch auf uns zukommen sehen werden in den nächsten Jahren. Stella hat uns auch gerade gesagt, dass zum Beispiel in Zürich, das ist jetzt nicht Deutschland, aber dass in Zürich auch seit, was hat sie gesagt, 10 Jahren, da der Prozess schon im Gang ist, dass beim abgeschlossen sind oder kurz vorm Abschluss stehen, weiß ich nicht genau.
Ja, 2024 fertig dann sein soll mit der Stilllegung, ja.
Genau, also das ist nicht so, dass das noch gar kein Thema war, auch in anderen Ländern. Also, und ich glaube, dass wir da noch viel mehr sehen werden in der Zukunft. Deswegen machen wir auch diese Folge gerade, um da einfach ein bisschen Sichtbarkeit für dieses Thema auch zu bekommen. 2 Punkte, die ich mir aufgeschrieben habe während der Aufnahme, waren erstmal, dass ich spannend fand, als sie darüber gesprochen hat, mit welchen Betrieben Gespräche über Stilllegung von Gasnetzen unterschiedlich ist, also das ist bei Betrieben, die keine Alternative haben, da darf man das Wort gar nicht in den Mund nehmen, gefühlt, hat sie ja so ein bisschen dargestellt. Und in Betrieben, in denen die vielleicht mehrere Standbeine haben, auf denen die finanziell stehen, bei denen kann man offensichtlich mehr darüber sprechen. Wahrscheinlich auch, weil sie eben wissen, dass es in die Richtung geht und dass sie aber auch andere Umsatzstandbeine haben, auf denen sie eben stehen können, wenn das mit dem Gasnetz vielleicht nicht mehr funktioniert. Also da dachte ich nochmal so, ah, krass, wie da vielleicht auch so ein bisschen menschliche Psychologie damit reinspielt. Also wenn ich eh weiß, ich habe gar keine Alternative, dann darf ich das ja gar nicht drüber sprechen, weil dann würde ich mir da eingestehen, dass ich wirklich was substanziell ändern muss. Und wenn ich aber vier Sachen habe und dann wird eine wird dann kleiner, dann kann ich eben gucken, okay, kann ich bei den anderen drei vielleicht mehr investieren oder gibt es vielleicht schon was anderes, was man sehen kann. Das fand ich ganz spannend aus einer individuell psychologischen Sichtweise. Und dann fand ich noch spannend, dass sie gesagt hat, dass wir regulatorisch gerade relativ stark auf dem Weg schon sind. Und das, was ich auch spannend fand, was sie gesagt hat, dass dadurch, dass die Bundesnetzagentur jetzt umstrukturiert werden muss, dass man dann auch nochmal die Regulierung anguckt. Das fand ich spannend, weil ich eher davon ausgehen würde, oder wenn sie mir jetzt erzählt hätte, dass die Regulierung jetzt erstmal warten muss, weil die Bundesnetzagentur umgestrukturiert wird, das hätte ich auch verstanden. Also, dass das dann zusammen passiert, das finde ich ein bisschen überraschend. Aber das ist ja gut, dass da rangegangen wird, weil solche Probleme oder Herausforderungen, wie sie auch genannt hat, dass man zum Beispiel einfach nicht weiß, wer für was gerade verantwortlich ist und wer da vielleicht Verantwortung übernehmen muss und dass das natürlich nicht dafür sorgt, dass dann Investitionen betrieben werden. Also immer wenn es Uncertainty gibt, immer wenn es Unsicherheit gibt, dann tendieren wir Menschen ja dazu, einfach gar nicht uns zu entscheiden. Und ich glaube, das ist auch einer der Punkte, warum wir jetzt vielleicht mit Energiewende ein bisschen mehr vorankommen, weil wir einfach mit der aktuellen Regierung substanziell neue Regulierungen erlassen bekommen haben in den letzten zwei Jahren und dass AkteurInnen jetzt wissen, da geht's hin, da mal los, dann werden die Investitionen auch geschafft. Und das ist aktuell vielleicht noch nicht so ganz der Fall bei den Gasnetzen, obwohl wir vielleicht da jetzt auch auf dem Weg sind. Was hast du mitgenommen, Markus?
Ich habe auch zwei Punkte im Prinzip mitgenommen. Der eine Punkt ist auch, dass ich das interessant fand, wie diese Sachen gegenseitig wirken. Also, dass man sagen kann, wenn wir jetzt diese Abschreibedauern beispielsweise ändern oder eben in dieser Kostenstruktur was ändern, dass das ganze Netz dann schneller finanziert ist, dass dann mehr Leute aussteigen und dadurch die Netzentgelte für die restlichen wieder noch höher werden und dadurch das Ganze noch höher wird und dann, also dass dann so so steigernde Effekte im Prinzip sich gegenseitig verstärkende Effekte geben kann. Also dass man das halt immer so ein bisschen im Hinterkopf behalten muss. Und dann fand ich schon auch noch die Zahl krass, die Stella gesagt hat, also dass 1 Milliarde immer noch investiert wird in das Gasnetz, trotzdem man eigentlich ja weiß, dass man langfristig aus dem Gas raus will.
Obwohl da habe ich aber nicht verstanden, ob das in den Ausbau geht oder ob das einfach nur in die Maintenance geht. Das war mir nicht so ganz klar, weil Maintenance für 1 Milliarde, das ist jetzt ja nicht mega viel. Ausbau hätte ich mich gewundert. Weißt du da, auf was sie sich da bezogen hatte?
Ich dachte, dass da auch der Ausbau dabei ist. Weil okay, also beides, nur ja. Für Wartung kommt mir das tatsächlich relativ viel Geld vor.
Ja, das ist schon
Geld
nicht
vor.
Wenig. Ja.
Ja, aber gut.
Aber es sind auch 550.000 Kilometer, ne? Oder das war doch die Zahl.
Es ist auch eine ganze Menge an Kilometern, ja. Aber genau, also ich fand das auf jeden Fall noch so ein bisschen ein Punkt. Und ja, ansonsten fand ich eben auch spannend, dass man jetzt eben mit der Regulatorik nochmal gut überlegen muss, wie man da jetzt weiter vorgeht. Und dann eben diese Sache auch mit der Nachnutzung, weil ich glaube, das wird schon ein Thema werden, weil dieser Rückbau überall, ich glaube, das ist ehrlich gesagt schon unrealistisch. Also gerade
du meinst
für,
die ganzen Röhren wieder aus
das wieder alles rauszunehmen, ja, weil das ist halt schon sehr teuer, sehr aufwendig. Und dass man vielleicht dann doch überlegt, welche Weiternutzungen man nehmen kann oder eben Stilllegungen mit Verfüllung oder sowas. Was aber natürlich umwelttechnisch jetzt nicht ganz so optimal ist, wenn da noch für ewig lange Rohrleitungen da in der Erde liegen. Aber ja, ich bin gespannt, wie sich das weiterentwickeln wird. Vielleicht gibt es dann ja auch eben da Regulierungen dazu, dass je nachdem, welche Stoffe dann in den Rohren dann auch verbaut worden sind, ja. Wenn die dann noch schädliche Stoffe enthalten, dass die dann ausgebaut werden müssen oder so. Aber das wird sich zeigen.
Was mir gerade noch in den Kopf gekommen ist, als du darüber gesprochen hast, über die Faktoren, die sich gegenseitig beeinflussen und dann im Zweifel die Preise hoch, quote unquote, jagen können, ist, dass wir dann eben auch sehr stark uns anschauen müssen, welche Verteilungseffekte wir dann haben werden würden. Also die vielleicht in Einzelfamilienhäusern leben und dann im Zweifel genug Geld dafür haben oder genug Credit Score haben, um bei den Banken Geld aufzunehmen, um vielleicht Haus zu sanieren, energetisch zu sanieren, eine Wärmepumpe zu installieren, naja, die können eben raus aus dem Gasnetz, so, wenn dann die Gaspreise so hoch ansteigen, weil eben auch die Gasverteilernetzpreise hochsteigen, aber andere können das vielleicht wieder nicht. Also, dass wir uns dann wieder auch überlegen müssen, was gibt es denn vielleicht für, ja, für, wie sagt man das, Markus?
Also, ja, Verteilungseffekt, das stimmt schon
richtig. Ja, also genau, also was kann man dann, also gibt es irgendwie Hardship, ich kann nur diese englischen Wörter dumm, aber genau, gibt es irgendwelche Hardships, die dann irgendwie abgefedert werden müssen, weil da wir einfach sonst da vielleicht auch wieder gesellschaftlichen Sprengstoff drin haben, dass wir sagen, okay, Energiewende muss vorankommen und trotzdem muss es dann wieder von ja, Personen und Haushalten bezahlt werden oder die sind substanziell beeinflusst, weil die eben nicht rauskommen.
Im Zweifel. Ja, aber das ist, genau, das ist ja ein grundsätzliches Thema. Genau. Das ist ja auch dieses Mieter-für-Mieter-Dilemma, dass genau die Personen, die eigentlich nichts machen können, also wenn du in einer Mietwohnung lebst, dann musst du mit dem Gasheizung im Zweifel zwar leben, die deine Vermieterin oder dein Vermieter dir eben einbaut oder eingebaut hat irgendwann mal. Und du hast eigentlich nicht die Option, selber zu entscheiden, was du machst. Und im Zweifelsfall musst du dann eben die
Netzentgelte bezahlen.
Ja. Genau, also das ist ein grundsätzliches Problem. Und da werden wir auf jeden Fall auch nochmal, glaube ich, drüber reden, weil wir haben da tatsächlich auch ein Projekt aktuell dazu. Und da können wir uns das mal anschauen, was das denn eigentlich alles ist.
Das hört sich gut an. Alles klar, ihr Lieben, dann war es das heute mit Npower Folge 112. Schön, dass ihr dabei wart. Sendet uns weiter Vorschläge. Ich bin so ein bisschen unzufrieden mit Spotify, weil auf Spotify gibt es immer wieder Vorschläge von euch und das ist super. Alles, was wir machen können, ist aber nur auf diesen Publizieren-Button klicken. Das heißt, wir wissen, wenn ihr einen Namen schreibt, dann sehen wir, okay, jetzt hat, weiß ich nicht, Thomas hier was geschrieben oder Anneke oder so. Aber wir wissen gar nicht, wer ihr dann eigentlich seid. Das heißt, wenn ihr Lust habt, dann kommentiert gerne bei Spotify, aber im Zweifel schreibt uns auch gerne über LinkedIn an. Dann wissen wir, von wem da was kam. Und genau, wir haben
aber auch ein paar Aber das war hier doch. Das hier, die Folge jetzt heute, die war in den Q&As drin.
Siehst du? Dann siehst du. Aber wir wissen nicht den Namen. Also ich weiß den Namen jetzt gerade nicht, von wem das kam.
Ich suche das kurz raus.
Du suchst das kurz raus. Wir haben auch einiges an Beef bekommen, übrigens für diese Folge zu den Stromnetzen, weil jemand hat so geschrieben, das ist doch der feuchte Traum von jedem Stromnetzmanager, dass dann gar nichts Richtung Demand-Side-Management oder Energieeffizienz geht, sondern einfach immer mehr Netze bauen. Das wollten wir natürlich nicht in dieser Folge hauptsächlich kommunizieren. Haben wir dann ja auch im Recap drüber gesprochen, aber wir lesen eure E-Mails und wir nehmen das Feedback auch ernst und deswegen wird es auch noch mal bald eine Folge zu dieses Demand-Side-Management geben.
Markus. Genau, ich habe es jetzt rausgefunden, super. Und zwar bei Folge 109 zu der Tiefengeothermie-Folge mit Benjamin Richter, hat Tivalun kommentiert, Rückbau und Umnetzung der Gasnetze in Deutschland. Also hier, Tivalun, für dich die Folge.
Diese Folge ist für dich.
Produziert.
Wunderbar. Alles klar, Lieben, das war's von uns heute. Freuen uns, wenn ihr in zwei Wochen wieder dabei seid. Macht's gut. Halt die Ohren steif. Bye, bye.
Ciao.